SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hi, ich heiße Michael Herr und das hier ist der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Ja, es kann einen wirklich sprachlos machen. Menschen, die Kranken oder Verletzten helfen, werden genau dabei Opfer von Gewaltattacken. Immer mehr Ärztinnen, Pfleger, Arzthelfer und Co. werden in ihrem Job angegriffen. Die Uniklinik in Ulm will ihre Beschäftigten jetzt schützen und organisiert für sie Selbstverteidigungskurse. Wie das genau abläuft, das hören wir gleich. Und dann besprechen wir, ob schärfere Strafen bei Gewalt gegen Heilpersonal helfen könnte. Und zwar im Gespräch mit dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, die nämlich genau das fordert. Außerdem machen wir uns auf die Spur der Inflation. Wir begleiten eine Frau, die jeden Monat Hunderte von Preisen checkt und so die Grundlage schafft für die Messung der Teuerungsrate. Ein Gewaltexzess im Krankenhaus, der hat sich in der vergangenen Woche in einer Klinik in Essen zugetragen. Familienangehörige eines Patienten stürmten den OP, griffen die Rettungskräfte an, unmittelbar nachdem der Mann dort verstorben ist. 5 Helferinnen und Helfer werden dabei verletzt. Eine Ärztin muss mit Verdacht auf Gehirnerschütterung behandelt werden. Ja, auch wenn dieser Fall besonders krass ist und auch besonders viel Aufsehen erregt hat, Gewalt gegen Gesundheitspersonal ist längst keine Seltenheit mehr. Allein in Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr 126 dokumentierte Angriffe auf Klinikbeschäftigte. Die Uniklinik in Ulm, die will ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt besser auf solche Situationen vorbereiten und bietet ihnen dazu Selbstverteidigungskurse an. Unser Reporter Wolfgang Brauer war dabei und hat mit Teilnehmerinnen gesprochen.
Ich bin Hautärztin und da kommt es schon des Häufigeren mal vor. Die letzte Narbe sieht man immer noch so ein bisschen. Also gerade auch dem Patienten, der mir das zugefügt hat, der war nicht zurechnungsfähig. Letztendlich konnten wir dem nur helfen, indem wir die Polizei dazu gerufen haben und wir mit 6 Leuten auf dem drauf lagen.
Ich schaffe als medizinische Fachangestellte. Ein Mann wollte im Schrank von uns vermutlich etwas entwenden. Ist Gott sei Dank abgekaut. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre. Ich war allein, er hätte vieles machen können mit mir.
Übergriff am Arbeitsplatz in der Klinik. Erfahrungsberichte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Selbstverteidigungskurs für das Uniklinikum Ulm. 12 Männer und Frauen haben ihre weißen Kittel für heute abgelegt und stehen in Sportkleidung im Kreis, im Übungsraum von Kursleiter Michael Gressler 49. Nach einer theoretischen Einführung über das Thema Notwehr gibt es praktische Übungen. Ein Angriff wird nachgestellt.
Wir reden jetzt von Situationen, in denen ihr euch nicht mehr wohlfühlt.
Wir sagen zu so jemand: Stopp, bleiben Sie bitte weg von mir.
Dies ist bereits der 6. Kurs des Uniklinikums Ulm. Alle Beschäftigten mit Patientenkontakten sollen daran teilnehmen, erklärt Sandra Kempner. Sie ist für das betriebliche Gesundheitswesen zuständig.
Auch bei uns nehmen natürlich Übergriffe gegen Beschäftigte immer mehr zu. Und so kam es, dass Beschäftigte auf mich zukamen und eben gefragt haben, ob wir im Bereich Selbstverteidigung was anbieten können. Unsere Schwerpunkte, wo viel passiert, würde ich sagen, ist die Notaufnahme, alkoholisierte Patienten. Natürlich auch Sprachbarrieren spielen da eine gewisse Rolle, aber auch die Psychiatrien, psychiatrische Erkrankungen.
Michael Gressler arbeitet im Hauptberuf bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart. Er wird inzwischen mit Anfragen überrannt, berichtet er, obwohl er für diese Kurse gar keine Werbung macht.
Vor allem von Unternehmen oder Behörden, von Kliniken, von Arztpraxen, von, ich sag mal, Busunternehmen, überall, wo halt der Kontakt zur Laufkundschaft da ist, im öffentlichen Bereich. Rettungsdienste sind unsere Kunden, Feuerwehren, auch das Blaulichtwesen hat mit gewissen Problemen zu kämpfen.
Am Schluss des 2-stündigen Kurses gehen die Teilnehmer mit dicken Gummihandschuhen aufeinander los und lernen so, wie man körperliche Angriffe abwehrt.
Schlag drauf! Ja? Fester! Fester! Jawohl! Ja!
Sie haben sichtlich Spaß daran, auch wenn es ein ernstes Thema ist. Die Bilanz der Teilnehmer nach 2 Stunden.
In der Situation selber ist es dann schon natürlich ernst, aber wenn man darüber lachen kann, dann lernt man auch viel besser.
Ich hoffe, dass das Gehirn dann auch weiß, dass das wirklich dann so stattfindet, aber ja, ich denke, dass man auf jeden Fall was anwenden kann.
Ich bin Ergotherapeut. Ich nehme mit, dass es doch ganz wichtig ist, auch erstmal verbal zu reagieren und zu sagen, so stopp und dann zurück.
Dass ich weiß, okay, ich darf mich wehren. Ich weiß jetzt, wie ich mit meinen Händen mich wehren kann. Und ja, das nehme ich mit.
Für ein intensives Sicherheits- und Selbstverteidigungstraining reichen allerdings 2 Stunden nicht aus. Wer mehr will, muss Aufbaukurse besuchen.
Also, so ein Einmalkurs kann natürlich nur der Anfang sein. Wolfgang Brauer hat uns aus Ulm berichtet. Gewalt gegen medizinisches Personal ist allerdings nicht nur in Krankenhäusern ein Problem. Auch in Praxen kommt es zu Schlägen und verbaler Gewalt. 43% aller teilnehmenden Ärzte, Psychotherapeutinnen und medizinischen Fachangestellten haben in den vergangenen Jahren körperliche Übergriffe erlebt. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und deshalb fordert die Dachorganisation der Kassenärzte und Psychotherapeuten jetzt, Übergriffe gegen medizinisches Personal härter zu bestrafen. Darüber spreche ich mit Dr. Carsten Braun, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Haben Sie, Herr Braun, in Ihrem Job als Mediziner auch schon mal Übergriffe erlebt?
Ja, ich war selbst 23 Jahre lang als Orthopäde und Unfallchirurg in Wertheim niedergelassen. Erfreulicherweise hatte ich es mit körperlicher Gewalt bisher nicht zu tun, aber verbale Gewalt kam öfters vor, insbesondere gegenüber unseren Mitarbeiterinnen an der Anmeldung.
Was sind da so konkrete Anlässe gewesen? Also wann werden die Leute beleidigend?
Das findet insbesondere an der Anmeldung statt, wenn ein Wunsch nicht erfüllt hat, zum Beispiel nach einem Termin oder nach einer Verordnung.
Jetzt gab es ja in dieser Woche einen harten körperlichen Angriff auf ein Notfallteam in Essen. Das ist wahrscheinlich dann doch ein sehr besonderer Fall, auch mit Verbindung ins Clan-Milieu gewesen. Aber Gewaltakte, gerade gegen Klinikbeschäftigte, sind ja keine Seltenheit. Was stellen Sie denn da fest?
Ja, auch in unseren Praxen im ambulanten Bereich nimmt die Zahl von Gewalt zu. Sie hatten ja schon die Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zitiert. Und im Jahr 2023 war es sogar so, dass 80% der Praxen Opfer verbaler Gewalt und 59% der Praxen sogar körperlicher Gewalt wurden. Im Vergleich zu früheren Jahren zeigte sich da auch statistisch eine deutliche Zunahme, und von Online-Gewalt will ich gar nicht sprechen.
Wie kommt es denn jetzt konkret zu solchen Konflikten? Also worin sehen Sie die Ursache?
Wenn Sie mal in unsere Praxen schauen, dann stellen Sie fest, dass die unter ständig schlechteren Rahmenbedingungen leiden, durch Unterfinanzierung, Budgetierung, Regresse, Personalmangel oder nicht funktionierende Zwangsdigitalisierung. Und die Versorgungslage in den Praxen ist aufgrund der Nachwuchsproblematik so angespannt, dass die Ressource Arztzeit sehr knapp geworden ist. Für Patientinnen und Patienten führt das dann zu Wartezeiten auf Termine und Nichterfüllung all ihrer Wünsche bei gleichzeitig gestiegener Anspruchshaltung. Gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass die Patientinnen und Patienten oft in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation sind. Manchmal spielen auch psychische Erkrankungen, Sucht, Sprachbarrieren oder interkulturelle Probleme eine Rolle. Und dann sind eben Konflikte vorprogrammiert. Die generell festzustellende Verrohung in unserer Gesellschaft macht dann auch vor den Arztpraxen nicht Halt und äußert sich in Gewalt, von der dann insbesondere die Praxismitarbeitenden an der Anmeldung betroffen sind.
Tragen denn vielleicht auch manchmal die Ärztinnen und Ärzte dazu bei? Also fast jeder kann ja eine Geschichte erzählen, wo vielleicht mal eine Diagnose von einem Arzt, von einer Ärztin jetzt mit wenig Empathie vermittelt worden ist. Braucht es denn vielleicht manchmal auch so ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen oder auch Schulung in dem Bereich, dass die Ärztinnen und Ärzte das medizinische Personal einfach deeskalierender vielleicht oder proaktiv deeskalierend kommunizieren?
Also Empathie spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, und die Kommunikation in persönlichen Krisensituationen ist grundsätzlich unseren Ärztinnen und Ärzten und den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten natürlich ganz besonders bewusst. Dennoch ist es im Versorgungsalltag natürlich manchmal schwierig, das alles einzuhalten bei der Zeitnot, die dort herrscht, und das spielt dann eine Rolle. Aber es ist völlig richtig, es lohnt sich, mit diesem Thema zu beschäftigen, schon bevor es zu solchen Situationen kommt, und dann dafür eben auch eine Sensibilität zu entwickeln. Dazu gibt es Literatur, Hinweise im Internet, gute Kurse auch von der Ärztekammer für unsere Praxisteams, und Deeskalation ist dabei ein wichtiger Bestandteil in dieser Ausbildung.
Wir haben ja jetzt gerade ein Beispiel gehört von einem Selbstverteidigungskurs, den das Uniklinikum in Ulm für seine Beschäftigten veranstaltet oder durchführen lässt. Was tun denn Kliniken und Arztpraxen sonst so, um ihre Mitarbeiter zu schützen?
Am besten ist es natürlich, wenn es zur Notwendigkeit von Selbstverteidigung gar nicht kommt und man erstmal bei den gewaltpräventiven Verhaltens- und Kommunikationsmaßnahmen ansetzt. Dazu leisten zum Beispiel die Kurse einen guten Beitrag. Am besten ist es, wenn man selbstsicher auftritt, ruhig bleibt, deeskaliert und es erst gar nicht zu Gewaltausbrüchen kommt. Praxen, die dazu die Möglichkeit haben, passen sich auch baulich, technisch und bei der Inneneinrichtung an und lassen keine potenziell gefährdenden Gegenstände herumliegen. liegen. Im Zweifelsfall ist es meines Erachtens auch besser, die Flucht zu ergreifen, als sich nach einem Selbstverteidigungskurs eher selbst zu überschätzen.
Sie haben ja jetzt gerade eine Resolution zur Verschärfung des Strafrechts verabschiedet. Also härtere Strafen werden gefordert bei Übergriffen gegenüber medizinischem Personal. Was wollen Sie damit genau erreichen?
Ja, Bundesjustizminister Buschmann plant eine Verschärfung des Strafrechts zum besseren Schutz von Rettungsdiensten, Kommunalpolitikern und anderen, die sich fürs Gemeinwohl engagieren. Da muss man auch unsere Praxisteams in der Regelversorgung und im Bereitschaftsdienst mit einbeziehen. Wenngleich bei Gewalt in den Praxen in rund 3/4 der Fälle eben keine Polizei eingeschaltet wird, schreckt eine Verschärfung des Strafrechts dennoch vor Gewalt ab. Es muss einfach gesellschaftlicher Konsens sein, dass Gewalt ganz generell und schon gar nicht gegen diese Personengruppen akzeptiert wird.
Ich frage mich nur, kann das funktionieren? Also bei so einem hochkomplexen, vielschichtigen gesellschaftlichen Problem einfach zu sagen, wir setzen jetzt die Strafen hoch und ja, hoffen auf Besserung, braucht es da nicht eigentlich ja eine viel tiefgehendere Art und Weise, das Problem zu behandeln?
Das muss natürlich ein gesamter gesellschaftlicher Konsens sein. Und wir haben ja immer die Diskussionen, ob Maßnahmen, die das Strafrecht schon bietet, tatsächlich ausgeschöpft werden oder ob es verschärft werden muss. Darüber kann man diskutieren. Aber eins ist ganz klar, Gewalt gegen Personengruppen, die sich fürs Gemeinwohl engagieren, darf es nicht geben.
Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Der heißt bei uns Michael Felser und diese Woche geht es um unerwünschten Besuch, genauer gesagt unerwünschten Krankenbesuch. Den haben nämlich zuletzt Beschäftigte des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide bekommen. Weil der Krankenstand dort so hoch ist, haben leitende Angestellte des Werks krankgeschriebene Mitarbeiter unangekündigt zu Hause aufgesucht, laut Aussage des Werkmanagements, um an die Arbeitsmoral der Belegschaft zu appellieren. Kritiker sprechen dagegen von Kontrollbesuchen und die IG Metall von einer abwegigen Situation. Aber, Frage an unseren Arbeitsrechtler, darf der Arbeitgeber das denn überhaupt, einen solchen Kontrollkrankenbesuch machen?
Ja, also erstmal muss man sagen, üblich ist das nicht und erlaubt ist es. Also man kann das dem Arbeitgeber nicht verbieten, aber es gehört natürlich aus Arbeitnehmersicht viel Gutgläubigkeit dazu zu glauben, dass der Arbeitgeber mit einem Blumenstrauß vorbeikommt, nur um gute Besserung zu wünschen. Ja, ich würde da eher vermuten, dass der Arbeitgeber mit Stethoskop und Fieberthermometer im Gepäck anreist.
Und wie reagiere ich am besten, wenn mein Arbeitgeber, wenn ich krank bin, bei mir vor der Tür steht?
Ja, die einfachste Lösung ist einfach nicht die Tür zu öffnen. Ja, der Arbeitgeber hat ja keinen Anspruch, dass er in die Wohnung reinkommt. Das ist sogar grundgesetzlich geschützt, also die Unverletzlichkeit der Wohnung. Aber wenn man jeden Ärger oder jede Komplikation vermeiden will, würde ich ihn einfach nicht reinlassen. Ja, wenn Sie krank sind, nützt es ja auch nicht. Der Arbeitgeber ist ja kein Arzt. Wie soll der Arbeitgeber das beurteilen? Also wenn Sie keinen Gips haben oder einen Kopfverband, sondern an Corona oder einer Erkältung leiden, ne, das überfordert sicherlich auch jeden Personalchef in seiner Diagnosefähigkeit. Ich würde die Tür nicht aufmachen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Es ist eine einfache Zahl, in der Regel mit einer Nachkommastelle, die aber eine enorme Bedeutung hat, und zwar für uns alle. Wenn die Inflationsrate hoch ist, bereitet das vielen Menschen Kopfzerbrechen, weil das Geld am Ende des Monats oder zum Beispiel bei der Nebenkostenabrechnung auch am Ende des Jahres nicht mehr reichen könnte. Am Montag ist es mal wieder soweit. Das Statistische Bundesamt gibt die erste Schätzung für den Verbraucherpreisindex im September bekannt. Doch wie kommt die Behörde eigentlich auf diesen Wert? Dazu braucht sie Hilfe von den Statistischen Landesämtern und von vielen Ehrenamtlichen, die im ganzen Land unterwegs sind und jeden Monat Preisschilder checken. Im Supermarkt, im Baumarkt oder auch auf dem Wochenmarkt. Allein in Rheinland-Pfalz gibt es 23 dieser Preisermittlerinnen und Preisermittler. Eine von ihnen ist Gönül Kuru aus Landau. Sabine Geipel berichtet.
Die Garnelen. Da hinten irgendwo sind die Garnelen.
Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Landau. Gönül Kuru steht vor einem Feinkoststand und checkt die Preisschilder.
Jawohl, Preis ist nach wie vor der gleiche. Eingelegte Aubergine.
Gönül Kuru notiert die Preise auf einem Tablet. Einmal im Monat kommt sie dazu hierher. Kein Problem für den Besitzer des Marktstands, Ramin Safaran.
In dem Begriff kann sie noch öfter kommen. Ich begrüße diese Überwachung. Das soll noch öfter geben vielleicht. Das hilft vielleicht bei ein oder anderen Artikeln, bei den Kollegen.
So willkommen ist die Preisermittlerin allerdings nicht überall. Weniger freundlich ist der Empfang regelmäßig an einem Gemüsestand.
Weil die Frau einfach immer mich wegscheucht. Also die stehen ja hier und das ist ja nicht ausschließlich ihren Job, sondern die müssen auch Bürokram machen. Und dann komme ich dann noch an den Stand und mache auch Statistik und dann sehen sie mich ja persönlich. Das Blatt Papier können sie ja nicht ihren Frust abladen, aber bei mir dann schon. Ich kann das schon richtig einordnen, aber es erschwert meine Arbeit halt auch total.
Was Gönül Kuro auf dem Markt macht, ist quasi statistische Grundlagenforschung. Die Preise, die sie hier, aber auch in Supermärkten oder bei Elektronikmärkten sieht, meldet sie nämlich an das Statistische Landesamt in Bad Ems, das aus diesen Zahlen die monatliche Inflationsrate ermittelt. Verglichen wird dabei der Preis des statistischen Warenkorbs. 700 Güter und Dienstleistungen sind darin zusammengefasst, erklärt Melanie Nofts vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz.
Da sind zum Beispiel Nahrungsmittel, Energie und Kleidung enthalten, aber auch langlebige Konsumgüter wie Möbel oder Fernseher. Zudem sind dann auch noch Dienstleistungen enthalten, wie beispielsweise der Friseur- oder der Restaurantbesuch.
Rund 20 Stunden jeden Monat brauchen Gönül Kuro und ihr Mann, mit dem sie sich den Job teilt, um die Preise zu erheben. Dafür gibt's rund 660 Euro Aufwandsentschädigung. Im Hauptberuf leitet die Mutter zweier Söhne eine Stabsstelle bei den städtischen Entsorgungsbetrieben und studiert berufsbegleitend BWL. Ein volles Programm. Zum Preisevergleichen hat die Preisermittlerin daher bei ihren privaten Einkäufen eher keine Zeit.
Ich gehe in den Supermarkt, meine zwei Geschäfte fahre ich da ab, haul mir, was ich brauche und gucke nicht auf den Preis. Weil wenn ich da noch jetzt noch anfangen würde, da käme ich ja gar nicht mehr raus. Also das ist im Moment meine Strategie.
Ja, zu viel um die Ohren hat die Frau Kuro. Ich glaube, da können viele Eltern ein Lied von singen. Das war der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR 1.